Hallo, liebe Freunde. Heute möchte ich euch ein paar Reisegeschichten erzählen, in den Geschichten, die mein Leben schrieb. Ich bin unheimlich gerne auf Reisen, schon immer gewesen. Und sobald ich irgendwie freie Zeit habe oder hatte, dann bin ich auf Reisen gegangen, alleine, mit Partner, mit Freunden und mit meinen Kindern. Also meine Kinder durften schon, als sie ja eigentlich schon neu geboren waren, mussten sie immer mit auf Reisen gehen. Und natürlich habe ich auf diesen vielen Reisen auch einiges erlebt. Immerhin habe ich ja auch das Kreuz von Eton. Also meine Lebensaufgabe besteht darin, immer wieder auch in Krisen zu kommen und darüber ja, zur Erfahrenheit zu gelangen, um dies dann euch zum Beispiel mitzuteilen. Und die Geschichten, von denen ich heute erzählen möchte, die habe ich mit meiner sehr guten Freundin erlebt und mit unseren zwei jüngsten Kindern. Diese Freundin kenne ich schon seit der Geburt meines ersten Kindes. Also das war vor 24 Jahren, haben wir uns kennengelernt und wir haben über die Kinder, nämlich über eine Krabbelgruppe, uns kennengelernt. Und es waren unsere beiden ersten Kinder. Und unsere Töchter sind nur einen Monat auseinander. Und das Lustige ist, also wir haben uns dann so eng befreundet, dass wir ja tatsächlich unsere vier Kinder gemeinsam bekommen haben. Also entweder war die eine zuerst schwanger und dann hat die andere nachgezogen. Und zwar waren dann die ersten drei Kinder waren immer in einem Monat auseinander. Also da haben wir uns wirklich super gut abgesprochen. Nur mit dem vierten Kind, ja, da war sie diejenige, die ja, zuerst schwanger geworden ist. Und ich war noch weit entfernt davon, mit dem vierten Kind schwanger zu werden, weil ich ja, meinen Partner erstmal davon überzeugen musste. Und so sind die unsere vierten und letzten Kinder 9 Monate auseinander. Also ich bin eigentlich schwanger geworden an dem Tag, als die Tochter von meiner Freundin geboren wurde. Das kann ich wirklich so sagen. Also ganz lustig, so nebenbei. Also alleine schon dies ist eine Geschichte wert, wie wir ja gerade in den ersten 10, ja, 12 Jahren gemeinsam ja, unsere Kinder aufgezogen haben, befreundet waren und wie wir gemeinsam unsere Kinder bekommen haben. Und da war es 2008 so, dass wir zum ersten Mal dann auch gemeinsam auf Reisen gehen wollten. Und zwar hatten wir die Tochter, die älteste Tochter meiner Freundin, eingeladen, mit nach Kroatien zu kommen. Und meine Freundin wollte sie erst gar nicht so gerne gehen lassen und hat dann gemeint, ja, also es würde ihr leichter fallen, sie mit uns zu schicken, wenn sie wüsste, wie es dort wäre und wenn sie das alles schon mal selber gesehen hätte. Und da kam die Idee auf, dass wir doch gemeinsam mit unseren jüngsten Kindern, die damals noch nicht in der Schule waren, die waren erst 2 Jahre alt, dass wir mit denen außerhalb der Saison, es war relativ spontan, dann nach Kroatien gereist sind. Das war für uns beide eigentlich so das erste Mal, dass wir auch ja, tatsächlich mal unsere Auszeit bekommen haben als Mütter. Auch wenn wir ein Kind dabei hatten, aber wenn man vier Kinder hat, dann ist ein Kind kein Kind, ist so unser Spruch. Und also es war für uns purer Luxus, außerhalb der Saison zu einer wirklich total ruhigen Zeit dann auch in Kroatien, in Cavtat. Also dort haben wir dann, waren wir in dem Haus meines Vaters, ja, eine Woche dort mit unseren jüngsten Kindern zu verbringen. Und die haben das natürlich auch sehr genossen, weil sie dann, ja, wirklich dann alleine mit ihren Müttern dann auch mal waren. Meine Freundin verreist auch sehr, sehr gerne. Sie ist auch immerhin Schütze wie ich. Also ich bin vom Sternzeichen Schütze und man weiß von Schützen, dass sie gerne reisen. So auch meine Freundin. Wir sind aber, wie gesagt, vorher noch nie zusammen verreist. Und sie verreist mit ihrer Familie oder mit ihren Freunden immer eigentlich mit ihrem Campingbus. Und also sie fliegen nie in den Urlaub. Ihr Mann ist, glaube ich, noch nie geflogen. Und so war sie auch gerade, als wir das erste Mal geflogen sind, sehr, sehr aufgeregt, weil sie ja in ihrem Leben ganz selten nur mal geflogen ist. Und das war dann auch schon Jahre her. Und außerdem ist sie eh immer auch ein bisschen nervös, wenn neue Dinge anstehen. Das Interessante ist, dass meine Freundin, also für die jungen Designkundigen, dass meine Freundin ein sehr, sehr starkes Design hat. Also sie hat den Kanal 214, den Schlüsselverwahrer, den 59,6, den Kanal der Fruchtbarkeit, die 35,36, der Kanal der Erfahrenheit, also den Hans Dampf in allen Gassen und noch die 11,56, wo sie wirklich dann auch Geschichten erzählen kann. Also sie hat von ihrem Design her, ist sie auch eigentlich jemand, die sehr, sehr erfahrungsorientiert ist, sag ich jetzt mal, und wirklich auch viele Dinge erleben kann. Und das tut sie auf der einen Seite schon, aber gerade mit dem Kanal 35,36 könnte das eigentlich mehr sein, sagen wir mal so. Also das lebt sie nicht so unbedingt. Aber wenn wir beide dann zusammenkommen, dann schon. Und dann gerät sie auch immer in eine Krise mit dem Tor 36. Und das haben wir ja beide. Und ich mit dem Tor 36, das Tor 36 ist das Tor der Krise, habe ich in meinem Inkarnationskreuz. Das ist das, wo ich mit meiner Lebensaufgabe, mit Kreuz von Eden, immer aus dem Paradies hinausgeworfen werden, aus dem Garten Eden und in eine Krise gerate und dann schauen darf, wie ich aus dieser Krise wieder herauskomme und dies dann mit euch zum Beispiel teilen darf. Ja, also was ich da zu dem damaligen Zeitpunkt, da kannte ich auch das Human Design noch nicht und was ich auch zu dem Zeitpunkt noch nicht wusste, ist, dass eben diese Konstellation, wenn wir beide zusammen verreisen, eben doch auch sehr abenteuerlich sein kann. Und ich kann wirklich sagen, also wir sind in den ersten Jahren wirklich jährlich immer eine Woche zusammen weggefahren und es ist immer irgendetwas passiert. Also nichts Großartiges, manchmal war es auch nur Kleinigkeiten, aber es lief eigentlich nie glatt ab, sagen wir mal so. Und so war es auch schon auf unserer ersten Reise, das war 2008, da waren wir Ende April, glaube ich, unterwegs. Und sind zu dem damaligen Zeitpunkt immer noch von Köln-Bonn geflogen, weil es dort die günstigsten Flüge gab. Also wir leben in der Nähe von Frankfurt und sind dann immer extra nach Köln-Bonn mit dem Auto gefahren, mitten in der Nacht, weil die Flüge immer sehr früh gingen. Das war dann schon immer sehr aufregend, auch für meine Freundin. Also ich bin da ziemlich gelassen, weil ich weil ich immer sehr viel gereist bin und natürlich auch sehr viel geflogen bin. Und dann war es auch schon gerade bei dem allerersten Mal, sind wir pünktlich angekommen, nachts irgendwann um 4 oder um 3, ich weiß es nicht mehr genau. Und da war das Aufregende, dass es beim Check-in, es war ein riesiger Pulk, es waren zu wenig Mitarbeiter, weil irgendwie Mitarbeiter krank geworden sind. Und wir haben wirklich 2 Stunden lang in diesem Pulk gestanden mit den 2 kleinen Kindern. Es war ein Riesengedränge, die Stimmung war sehr gestresst und meine Freundin hatte natürlich total die Sorge gehabt, wir würden unseren Flieger verpassen. Und es war auch recht knapp gewesen, weil wir dann bei der Passkontrolle dann auch wieder warten durften. Also das war so die erste Aufregung. Aber wir konnten uns ja dann sehr, sehr gut erholen dann in Saftat und es hat uns so gut getan, dass wir wirklich jedes Jahr auf dieses Ereignis entgegengefiebert haben. Im darauffolgenden Jahr war nichts Besonderes, sage ich jetzt mal. Da hatte Karin nur ihren Pass vergessen, hatte aber zum Glück ihren Personalausweis dabei und zu dem damaligen Zeitpunkt war es auch gerade eingeführt worden, dass man in Kroatien auch nur mit Personalausweis einreisen durfte. Aber trotzdem war sie natürlich aufgeregt. Und im dritten Jahr, da wurde es dann besonders spannend. Das ist eine der Geschichten, die ich besonders liebe. Also wir sind wieder von Köln-Bonn geflogen und wieder mitten in der Nacht angereist. Und es verlief alles glatt. Wir haben unseren Parkplatz im Parkhaus gefunden. Das Check-in ist glatt abgelaufen. Wir sind an den Gate gegangen. Es gab keinerlei Vorkommnisse. Und wir sitzen so vor dem Boarding, kurz vorm Boarding. Und ich sage noch zu meiner Freundin, also das ist ja ungewöhnlich. Wir haben überhaupt noch gar nichts, ist noch gar nichts passiert. Das läuft ja hier alles super glatt ab. Wir waren pünktlich, es war alles super. Und wir sitzen da so mit unseren, ja, mit unseren zwei Kindern. Und ich mache es immer so, dass ich, wenn wir boarden oder wenn ich boarde, dass ich immer ja, eigentlich zuletzt reingehe, weil ich dann immer abwarte, bis die Schlangen sich gelöst haben. Und dann steige ich immer als einer der Letzten ein. Und so haben wir das auch dort gemacht, haben noch gesessen und haben beobachtet, wie die Leute eben da vor dem Boarding stehen und in das Flugzeug einsteigen. Und es gab eine Durchsage vorher und ich habe das aber nicht richtig mitbekommen, weil diese Durchsagen sind aber auch sehr, sehr schwer verständlich. Und ich hatte aber irgendwie gedacht, ich hätte meinen Namen gehört und habe dann mal meiner Freundin nochmal nachgefragt, sag mal, was haben die denn gerade gesagt? Und dann meinte meine Freundin, ja, also das war nichts Besonderes, okay. Dann waren schon fast alle eingestiegen und dann sind wir aufgestanden und sind halt zu dem Boarding-Schalter gegangen. Und dann sagt die Mitarbeiterin dort, die eben die Boarding-Pässe entgegengenommen hat, das ist sie und meinte mich damit. Und ich habe erst gar nicht verstanden, also beziehungsweise ich habe natürlich gar nicht verstanden, um was es ging. Sie meinte, das ist sie und dann spricht sie mich an und sie war sehr, sehr gestresst. Dann spricht sie mich an und sagt, ja, was haben Sie in Ihrem Koffer? Und ich so, ich war völlig perplex, weil warum fragt sie mich, was ich in meinem Koffer habe und was sollte ich schon in meinem Koffer haben? Ich so, was sollte ich in meinem Koffer haben? Also meine Kleider, Schuhe, Bücher oder was meinen Sie? Was ist in Ihrem Koffer? Entweder bleiben Sie hier oder Ihr Koffer bleibt hier. Und ich so, ich weiß nicht, was Sie meinen. Was soll in meinem Koffer sein? Und irgendwie war sie so gestresst und aufgeregt, dass sie mir das irgendwie nicht sagen wollte. Und ich hatte keine Ahnung, worauf sie hinaus wollte, weil es ging um meinen aufgegebenen Koffer. Und ich wusste nicht, was sie von mir wollte und warum jetzt der Koffer in Deutschland bleiben sollte. Oder ich, oder wir beide, oder und dann habe ich gemeint, also ich weiß nicht, was Sie meinen, ich habe ganz normale Sachen in meinem Koffer und warum sollte ich oder beziehungsweise warum sollte mein Koffer hier bleiben? Außerdem ohne meinen Koffer würde ich jetzt nicht fliegen wollen, weil da waren die Sachen von mir und meinem Sohn drin. Also wir hatten einen Koffer zu zweit. Und da waren eben alle meine Sachen oder unsere Sachen drin und da ohne diesen Koffer wollte ich natürlich nicht verreisen. Und dann kam ein anderer Mitarbeiter und der hat irgendwie gesehen, dass ich irgendwie gar nicht wusste, worauf sie hinaus wollte. Und dann meinte er so zu mir, haben Sie vielleicht irgendwie ein Spielzeug in Ihrem Koffer? Und dann fiel es mir ein und da meinte ich, ja, also meinen Sie vielleicht eine Spielzeugpistole? Und er so, ja. Und dann meinte ich, ja, also ich habe eine Spielzeugpistole im Koffer. Dazu muss ich erwähnen, dass mein Sohn, der hat wieder für Human Design Interessierte, der hat den Kanal 3828, also er ist Projektor, hat den Kanal 3828 unter anderem und das ist der Kämpferkanal. Und ich kann wirklich sagen, dass mein Sohn, sobald er ja irgendwie laufen, krabbeln konnte, sich für Waffen interessiert hat. Also, und das konnte er. Ich meine, ich habe drei Mädchen, also ich hatte bis dato keine einzige Waffe, soweit ich mich erinnern kann, in unserem Haus gehabt. Und plötzlich war alles interessant, was waffenähnlich war, ob es jetzt ein Stock war, Pistolen, Gewehre, Pfeil und Bogen. Also alles, was eine Waffe sein könnte, hat er dann gesammelt und hatte ein richtiges Waffenarsenal. Also was habe ich nirgendwo gesehen. Also er hatte das dann alles auch in seinem Bett, obwohl er in diesem Bett ja nie geschlafen hatte, also zu dem Zeitpunkt zumindest nicht, hatte man den Eindruck, dass er sich irgendwie schützen muss. Und so war es auch, dass er auf Reisen immer irgendwelche Waffen mit dabei hatte. Also auch so ein Laserschwert von Star Wars. Da wurden wir dann auch in der Kontrolle auch immer komisch angeguckt. Also wir sind ja viel gereist mit den Kindern und der Koffer von meinem Sohn wurde eigentlich immer gefilzt, weil er da seine Waffen teilweise drin hatte. Aber nicht nur das, sondern er hat sich auch immer sehr für allen möglichen Schrott interessiert, vor allen Dingen für Elektroschrott und hat das halt auch immer mit in den Urlaub geschleppt. Und so gab es eigentlich immer etwas, wonach die Sicherheitsleute dann gefragt haben und geguckt haben und jedes Mal erstaunt waren, was es alles in seinem Koffer gab. Also von Laserschwert, Plastikpistolen, das war ja noch harmlos, bis zu einem Blumendoktor, ja, so ein Messgerät für, ja, wo man die Erde von Blumen irgendwie testen kann. Also all das hat er immer mit sich rumgeschleppt. Und ich hatte, und er wollte mal wieder natürlich eine Waffe mitnehmen, oder es waren sogar mehrere Waffen, und eine Waffe, das war so eine wirklich sehr echt aussehende, ja, so wie so eine Art Piratenpistole, die war aus Metall und die sah recht echt aus. Und deswegen dachte ich, also die ins Handgepäck zu tun oder Bordgepäck zu tun, das ist keine gute Idee, weil die würde ja natürlich sofort gefunden werden. Und ja, also keine gute Idee. Deswegen hatte ich vorausschauend, wie ich bin, gedacht, tust du die lieber in deinen Koffer, der aufgegeben wird. Und jetzt war es das aber das Problem. Und diese Mitarbeiterin, die für das Boarding zuständig war, die war halt so gestresst, weil es waren nur noch 5 Minuten, bis es eben das Boarding geschlossen werden sollte. Und deswegen hat die so einen Stress gemacht und wollte mir aber wohl nicht sagen, dass eben diese Pistole da in diesem Koffer ist. Und ja, und dann sagte dieser Mitarbeiter, meinte, ja, also wenn das eine Pistole ist, der Koffer wäre halt im Sicherheitsbereich bei den Zollbeamten und ich müsste eben persönlich den Koffer öffnen. Sie dürften das nicht selber tun und damit sie eben bestätigt sehen, dass es sich um eine Spielzeugpistole handelt. Und da meinte die Mitarbeiterin, aber dafür hätten wir jetzt keine Zeit, dass ich mitgehe, um diesen Koffer zu öffnen, weil es eben nur noch 5 Minuten sind. Und dann meinte der, ja doch, das schaffen wir. Der war total nett, der war halt viel entspannter als die Mitarbeiterin und meinte zu mir, jetzt kommen Sie mit, wir rennen dorthin und dann schaffen wir das in 5 Minuten, machen Sie sich keine Sorgen. Und dann habe ich meinen Sohn bei meiner Freundin gelassen, was auch nochmal, ja, weil mein Sohn eigentlich immer bei mir ist, aber er hat es mit Fassung wohl getragen. Bin ich hinter diesem Mitarbeiter hinterhergerannt. Wir sind dann zu dem Zollbereich, Sicherheitsbereich gerannt und wir kommen da in den Raum, also die Tür, wir haben die Tür geöffnet und dann stand da mein Koffer auf so einem Plateau ganz alleine und um diesen Koffer herum standen 7 Polizeibeamte, also auch wirklich bewaffnet standen um diesen Koffer herum. Und wir kommen in den Raum rein und dann sagt gleich einer von den Polizeibeamten, nähern Sie sich nicht diesem Koffer. Und ich so, okay. Und dann fragte mich ein anderer, was ist in Ihrem Koffer? Und ich so, eine Spielzeugpistole? Okay, und dann haben sie mich gefragt, ob sie den Koffer öffnen dürften. Und dann habe ich gesagt, ja, aber das musste ich dann erlauben. Dann hat sich der eine Polizeibeamte Handschuhe angezogen und hat dann den Reißverschluss ganz vorsichtig von dem Koffer aufgemacht, also wirklich so mit spitzen Fingern. Und hat dann halt die Pistole rausgeholt, hat sich die angeguckt, dann haben sie gesehen, dass es eine Spielzeugpistole ist, haben sie wieder eingepackt und ich konnte dann wieder gehen. Und dann habe ich nur zu den Beamten gemeint, also ich finde es ja irgendwie schon auch beruhigend, dass sie das gefunden haben. Und auf der anderen Seite, was hätte ich denn tun sollen, damit ich jetzt nicht diesen Aufstand hier habe? Und dann meinte sie, ja, also ich beim nächsten Mal sollte ich das eben vorher anmelden beim Check-in und dann gäbe es eben das Problem dann nicht. Naja, ich bin dann wieder zurückgerannt und wir haben es tatsächlich geschafft, Die Mitarbeiterin war dann auch ein bisschen entspannter, hat alles gut geklappt. Wir konnten an Bord gehen und fliegen. Aber das war wirklich eine sehr aufregende Geschichte. Unvergessen. Aber es ist nicht die einzige Geschichte, die ich mit dieser Freundin und unseren zwei Kindern erlebt habe. Also es gab immer, wie gesagt, irgendwelche Aufregungen. Entweder war der Flug dann verspätet. Also immer irgendwelche Kleinigkeiten, aber auch Großigkeiten, sage ich jetzt mal. Ein paar Jahre später sind wir nicht mehr von Köln-Bonn geflogen, sondern dann von Frankfurt aus, weil es erstmal natürlich viel praktischer ist und weil die Flüge auch dann günstiger waren von Frankfurt, beziehungsweise gleich teuer wie von Köln-Bonn, und da war das natürlich praktischer. Und da hatten wir einmal einen Flug gebucht, der nicht direkt von Frankfurt nach Dubrovnik ging, sondern über Zagreb gegangen ist, und wir mussten umsteigen in eine andere Maschine. Wir kamen in Frankfurt an und ich meine, wie sollte es anders sein? Wie gesagt, es gab immer irgendwas. Da war schon gleich, als wir angekommen sind, wir sollten abends fliegen und dann direkt auch abends dann weiter dann umsteigen in Zagreb. Allerdings hatten wir schon auch Umsteigezeit gehabt. Ich glaube, von schon so 2 oder 3 Stunden. Das war gar nicht so wenig. Aber wir kamen am Frankfurter Flughafen an und unser Flug nach Zagreb hatte 4 Stunden Verspätung. Und dann war ganz eigentlich schon fast klar, dass wir unseren Anschlussflug von Zagreb nach Dubrovnik nicht bekommen würden. Und als wir unser Gepäck aufgegeben haben, gab es dann auch dieses Problem, dass allein schon mit dem Koffer, also die meinte dann, wenn wir den Koffer aufgeben bis nach Dubrovnik, dann könnten, ja, also dann würde der Koffer irgendwie nach Dubrovnik fliegen. Ich weiß es nicht mehr genau. Auf jeden Fall gab es da schon irgendwelche Probleme, und dann meinte die Frau, ja, also es wird sehr, sehr knapp, je nachdem, wie viel Verspätung dann die Maschine tatsächlich hat, würden wir wahrscheinlich die Maschine in Zagreb nicht mehr bekommen. Und dadurch, dass es auch die letzte Maschine war an dem Tag, die nämlich erst um 10 Uhr gegangen ist, ja, hätten wir dann in Zagreb bleiben müssen. Und dann habe ich noch gesagt, ja, also wenn es knapp ist, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass die in Zagreb tatsächlich auf uns warten, weil ich das schon kannte, dadurch, dass es in Zagreb so ein kleiner Flughafen ist und auch Croatia Airlines so eine kleine Fluggesellschaft ist, machen die das auch schon, dass sie auf die Leute warten, die eben als von woanders herkommen. Und da meinte die Frau noch da beim Check-in, also das könnte sie sich nicht vorstellen, weil in Frankfurt gäbe es das nicht. Natürlich nicht, also in Frankfurt wartet man da nicht, aber in Zagreb dann schon. Okay, und dann habe ich, meine Freundin war natürlich wieder super, super aufgeregt. Ach, und wie wird das werden und so weiter. Habe ich gesagt, mach dir gar keine Gedanken. Selbst wenn wir in Zagreb nicht weiterkommen an dem Tag, mein Vater lebt dort, mein Bruder hat zu dem Zeitpunkt noch dort gelebt. Also wir hätten eine Unterkunftsmöglichkeit gehabt, wäre alles überhaupt gar kein Thema gewesen. Und und dann sind wir tatsächlich verspätet losgeflogen und sind dann aber so gelandet, dass gerade als wir gelandet sind, unser Flieger hätte gehen sollen. Und das Computersystem, genau, das war auch das mit dem Koffer, weil die Koffer gingen dann nach Dubrovnik, aber dadurch, dass das Computersystem eben realisiert hatte, dass wir Verspätung haben und den Flug nicht mehr kriegen würden, konnte sie uns keine Boardingkarten von Zagreb nach Dubrovnik ausdrucken. Und dann sind wir ausgestiegen und es hieß aber, dass das Flugzeug tatsächlich auf uns wartet, aber wir hatten noch keine Boardingkarten, also mussten wir erst noch an einen Schalter, mussten uns die Boardingkarten holen, sind dann zum Flugzeug gerannt und wir waren tatsächlich dann die 4 Letzten, die dort eingestiegen sind. Wir waren völlig verteilt in dem Flugzeug. Wir wurden dann aber da noch umgesetzt und dann sind wir tatsächlich sogar von dort aus pünktlich dann losgeflogen. Zum Glück, dass sie auf uns gewartet haben. Und dann dachten wir schon, na, also da haben wir ja echt Glück gehabt und alles ist nochmal gut gegangen und alles super. Ja, und dann war es so, dass ja, sollten wir in Dubrovnik landen und dann konnten wir aber nicht landen, weil ein Gewitter war und wir erstmal ein paar Runden fliegen, also Warterunden fliegen mussten, bis das Gewitter vorbei war. Das war dann die nächste Aufregung. Und dann sind wir gelandet und es war schon ziemlich spät, aber der Flughafen in Dubrovnik ist sehr klein. Und da gibt es auch dann nicht so viele Flüge, vor allen Dingen nicht außerhalb der Saison. Und das war ja auch der letzte Flug oder die letzte Maschine, die dort gelandet ist. Und dann geht das auch immer recht schnell dann mit dem Gepäck. Und dann haben wir unser Gepäck geholt und waren dann aber einer der letzten, ich nehme mal an, weil unser Gepäck auch dann so spät da rauskam. Auf jeden Fall gehen wir aus dem Flughafengebäude raus und dann ist es so, also der Flughafen ist von Zaftert nur 5 Kilometer entfernt und es gibt immer Taxen, die dann auch dann nach Zaftert fahren, wobei ich da auch nette Geschichten erlebt habe, weil die fahren nicht so gerne nur so kurze Strecken und da konnte es einem durchaus passieren, dass man auch dann nicht mitgenommen wurde von einem Taxi, weil sie lieber nach Dubrovnik die 25 Kilometer fahren als nur nach Zaftert, aber gut. Und wir waren wirklich, also einer der aller, nicht nur der eine, sondern wir waren wohl die Letzten, die dann aus dem Flughafengebäude dann rausgekommen sind. Und da waren schon alle Taxen weg und auch die allermeisten Passagiere sind schon abgeholt worden. Und dann sind wir tatsächlich alleine an diesem Flughafen gewesen. Also das war hochinteressant. Es gab dann noch einen Mitarbeiter, der da an einem Schalter saß und dann noch in der Wechselstube noch einer. Aber das war's. Und dann haben wir uns da hingestellt und auf ein Taxi gewartet. Aber es kam kein Taxi. Und ich konnte mir das gar nicht vorstellen, weil es sind immer Taxen da, die da kommen. Also das ist immer so. Und dann bin ich, nachdem dann nach 10 Minuten kein Taxi gekommen ist, bin ich halt reingegangen. Es war halt doch schon relativ, es war schon ziemlich spät, es war nach 11 Uhr. Und die Kinder waren ja total müde und wir wollten natürlich auch endlich ankommen. Und da bin ich reingegangen und habe den einen Mitarbeiter eben gefragt, ja, ob er denn wüsste, ob da jetzt irgendwann noch mal ein Taxi kommt oder so. Und der, ja, da kommt auf jeden Fall ein Taxi. Also haben wir noch mal gewartet, nichts ist passiert. Dann bin ich nochmal reingegangen, weil ich wollte dann einfach ein Taxi anrufen und es gab aber keine Nummer. Und dann wollte ich ihn fragen, ob er mir eine Nummer geben könnte, damit ich ein Taxi rufen kann. Wollte er mir aber nicht geben und meinte, nein, nein, es kommt sofort ein Taxi. Es kam aber kein Taxi. Und dann war es sogar so, dass dann diese zwei Mitarbeiter in dem Flughafengebäude, die wohl auch die letzten waren, aus dem Flughafengebäude rausgegangen sind, den Flughafen abgeschlossen haben und die Lichter ausgingen im Flughafen und dann standen wir völlig alleine da. Also ein Flughafen, der abgeschlossen ist, kein Licht mehr da ist und wir mit zwei kleinen Kindern alleine. Ich gedacht, das kann jetzt alles nicht sein. Also und wir gewartet und dann war, ja, dann haben wir eine Dreiviertelstunde gewartet, es kam kein Taxi und dann ja, habe ich gedacht, also was soll ich denn jetzt tun? Ich hatte auch keine Nummer für ein Taxi. Es gab auch niemanden, den ich hätte fragen können. Es war ja niemand mehr da. Und dann habe ich gedacht, okay, dann rufe ich meinen Onkel an. Also mein Onkel lebt in Zaftert. Also theoretisch sage ich jetzt mal, der ist auch ständig unterwegs. Und er ist auch der einzige, also ist einer meiner Lieblingsonkel, der einzige in unserer Familie, in der männlichen Moralitsch-Familie, die man tatsächlich auch immer telefonisch erreichen kann. Alle anderen kann man nie telefonisch erreichen, weil sie nicht drangehen, aber ihn schon. Also das hatte ich bisher auch immer so erlebt. Also egal, wann ich ihn angerufen habe, war er da. Es war ja dann schon 22:45 in der Nacht und ich habe ihn angerufen und er ist tatsächlich auch sofort rangegangen. Und habe ich ihm die Situation geschildert und er meinte, ja, er sei nicht selber in Zaftert, er wäre in Zagreb, aber er würde etwas organisieren, er würde jemanden schicken, einen Freund von ihm, der würde uns dann abholen. Und so war es auch, dass mein Onkel, ja, unser Engel, uns seinen Freund organisiert hat, der kam dann und hat uns dann abgeholt. Und natürlich war es so, als dieser Freund kam, kam dann auch tatsächlich auch ein Taxi. Aber dann haben wir natürlich den Freund genommen. Ja, das war auch eine äußerst interessante Geschichte. Und ja, und in den letzten Jahren, seitdem unsere Kinder in der Schule sind, das ist ja nun auch schon einige Jahre, ja, unsere Kinder sind jetzt 12 beziehungsweise 13. Und ja, hatten wir leider dann nur noch die Gelegenheit, dann in den Ferien zu verreisen. Das war dann immer ein bisschen schwierig. Deswegen hat sich das dann so ergeben, dass wir ungefähr so alle 2 Jahre dann auch nur noch hingereist sind. Aber das machen wir dann schon und meistens dann im Herbst. Und es gab dann immer mal kleinere Vorkommnisse, aber das, sage ich mal, hielt sich in Grenzen. Nur letzten Herbst waren wir wieder unterwegs und da gab es wieder eine interessante Geschichte. Wirklich eine sehr interessante Geschichte. Wir hatten einen Direktflug gebucht, also das war in den Herbstferien, ja, im Oktober sind wir mit unseren 2 Kindern wieder nach Zaftstadt geflogen, hatten einen Direktflug gebucht von Frankfurt nach Dubrovnik und es war ein Abendflug und wir sind ja, also völlig relaxed am Flughafen gekommen, hatten wirklich auch viel Zeit und waren völlig entspannt. Auch das Boarding war völlig entspannt. Wir sind pünktlich losgeflogen. Und ja, also ich hatte am Morgen hatte mir mein Freund, der ja in Zaftert lebt, hatte mir geschrieben, sie hätten die ganze Woche Bora gehabt. Bora ist ein Nordwind, ein sehr starker Nordwind. Und wenn so ein starker Nordwind ist, das ist mir auch schon ein paar Mal passiert, dann können die Flugzeuge nicht immer landen oder starten. Und ja, da hat sich auch schon in der Vergangenheit, hat sich meine Flüge manchmal, teilweise auch um einen ganzen Tag dann verschoben. Und er hatte mir geschrieben, dass eben die ganze Woche schon Bora war, aber dass es jetzt an dem Tag wo ein bisschen schwächer geworden ist und er glaubt schon, dass wir irgendwie landen können. Ich hatte mir ehrlich gesagt gar keine Gedanken drum gemacht und natürlich habe ich meiner Freundin davon gar nichts erzählt, weil die hätte sich wahrscheinlich wieder Sorgen gemacht, aber ich muss ganz ehrlich gestehen, dass ich das auch völlig verdrängt hatte, also beziehungsweise einfach nicht mehr dran gedacht habe. Naja, und wir waren dann eben beim Fliegen und sollten dann auch demnächst landen. Und wir waren in so einer, es war ganz lustig, wir saßen ziemlich weit hinten im Flugzeug und im hinteren Teil des Flugzeugs war so eine Pilgerfahrtgruppe. Die wollten zu so einem Wallfahrtsort in der Nähe von Dubrovnik, also nach Medjugorje, was in Bosnien liegt, hinpilgern. Und das war während des ganzen Fluges auch offensichtlich. Also erstmal saßen wir mitten in diesem Pulk. Und sie haben dann auch zwischendurch so christliche Lieder gesungen. Und also dieser Pilgerort, da geht es um die Erscheinung von der Maria. Und deswegen war das so eine christliche Gruppe, die Maria eben so verehren. Das war dann schon mal ganz interessant. Und ja, und dann also meine Freundin, die saß eine Reihe hinter mir und meinem Sohn mit ihrer Tochter. Und die hat sich da mit ihrem Nachbarn da unterhalten und der hatte irgendwie mitbekommen, dass wir noch nicht landen können, wegen der Bora. Und meine Freundin hat sich natürlich dann gleich Sorgen gemacht, aber wir hatten jetzt von dem, ja, keine Durchsage von dem Personal, also keinerlei Meldung bekommen. Also wir wussten davon nichts, sondern dieser Sitznachbar hatte das dann wohl erfragt von der Flugbegleiterin, was denn da los ist, weil der hatte wohl dann schon die Runden gezählt, also diese Warteschleifen, die man dann so dreht, wenn man darauf wartet, landen zu können. Und als das meine Freundin dann mitbekommen hat, hatte sie natürlich gleich wieder Sorgen gemacht und dann sagt sie so zu mir, also ihr wäre es lieber, jetzt nicht in Dubrovnik zu landen, sondern lieber zum nächsten Flughafen zurückzufliegen. Dort dann ja, in ein Hotel gebracht zu werden, in ein Wellness-Hotel, hat sie sogar gesagt, um dann am nächsten Morgen schön zu frühstücken und dann in Ruhe in Dubrovnik, dann nach Dubrovnik fliegen zu können. Das hat sie wirklich so gesagt. Und und dann war es so, dass es tatsächlich dann endlich eine Durchsage gab vom Piloten, nachdem er dann wohl schon 5 Warteschleifen gedreht hatte. Der Pilot hat dann gemeint, ja, also es gäbe halt starke Bohrer über dem Flughafen und sie könnten im Moment noch nicht landen. Sie würden abwarten, ob sich der ein bisschen legt, weil es wäre so gerade an der Grenze. Und er würde noch irgendwie 2 Runden fliegen. Und wenn das nicht klappen würde, würde man eben dann nach Zadar fliegen. Und dann hat er noch mal gewartet. Und dann kam die nächste Durchsage. Ja, also eine Maschine vor uns hätte versucht, in Dubrovnik zu landen und hätte es nicht geschafft. Da habe ich auch schon gedacht, was heißt das nicht geschafft? Sind die dann abgestürzt oder was? Aber es war wohl nicht so, sondern die mussten dann nochmal durchstarten und konnten aber nicht landen. Und dann hat der Pilot beschlossen, dass wir halt auch nicht landen können und ist dann nach Zadar zurückgeflogen. Und dann sind wir in Zadar gelandet. Und es hieß, also man hat nur sehr, sehr spärlich, wenn eigentlich gar keine Informationen bekommen, die musste man sich dann irgendwie immer herholen. Es hieß dann, wir würden mit Bussen dann von Zadar nach Dubrovnik gebracht werden. Und das ist dann ja, ungefähr 6-7 Stunden Fahrt von Zadar nach Dubrovnik. Und ja, aber meine Freundin war eigentlich so ganz, also sie war zumindest beruhigt, dass wir nicht gelandet sind, weil davor hatte sie Angst gehabt. Und auf der anderen Seite hat sie sich dann aber wieder anders Sorgen gemacht, ob wir dann in den Bus kommen und ob das dann der richtige Bus ist und. Und dann sind wir gelandet. Und haben dann unser Gepäck geholt, weil wir sollten ja mit den Bussen fahren. Und dann waren wir wieder einer der Letzten. Und draußen standen 2 Busse. Und als wir rauskamen, waren diese 2 Busse schon voll belegt, fuhren aber noch lange nicht los. Also das hat dann nochmal eine Stunde, glaube ich, gedauert. Also wir, oder eine halbe Stunde gedauert. Und dann standen wir da und es waren nur noch wir und diese Pilgergruppe da. Also diese Pilgergruppe hat es halt auch nicht mehr in die Busse geschafft. Vor allem wollten die als Gruppe ja zusammenbleiben. Und dann hatte meine Freundin immer die Sorge, dass wir womöglich mit dieser Pilgergruppe zu diesem Wallfahrtsort gefahren werden. Ja, und dann haben wir auf den dritten Bus gewartet, der uns dann nach Dubrovnik fahren sollte. Und der kam aber nicht. Und es gab auch keinerlei Informationen. Und dann hat der eine Geistliche, der sich um seine Gruppe gekümmert hat und der das alles auch organisatorisch recht gut im Blick hatte, der hatte wohl Kontakt dann zu der, die das dann organisierte und hat dann erfahren, dass es wohl, ich meine, es war dann auch schon nach 11 Uhr nachts, dass das wohl es keinen Bus mehr geben würde nach Dubrovnik, sondern erst wieder am nächsten Tag würden wir dann zum Flughafen gebracht werden. Und jetzt würden wir auf den Bus warten, der uns zu einem Hotel bringt. Und meine Freundin, wie gesagt, die war auf der einen Seite war sie froh und auf der anderen Seite war sie aber genervt, weil wir auf den Bus warten mussten, weil wir keine Informationen bekommen haben, weil wir nicht wussten, wie es weitergeht. Sie immer die Sorge hatte, dass wir womöglich an diesem Wallfahrtsort landen. Und ich habe immer wieder zu ihr gesagt, du Karin, ich weiß nicht, was du hast. Es ist bisher alles eingetroffen, was du dir gewünscht hast. Also du hast dir gewünscht, dass wir zurückfliegen. Du hast dir gewünscht, dass wir zu einem Hotel gebracht werden. Wie hast du das gemacht? Das war so lustig, ja. Mein Sohn, der war total müde, weil er in der Nacht zuvor kaum geschlafen hatte, weil er Freunde zum Übernachten da gehabt hatte und die Nacht eigentlich durchgemacht hatte und der war total genervt. Also der war so müde und genervt und natürlich wollte er auch einfach nur schlafen. Und dann kam endlich der Bus und hat uns dann zu einem Hotel gebracht. Und was soll ich sagen? Wir kommen zu diesem Hotel und dann war das ein 5-Sterne-Hotel, Wellness-Hotel. Also genau das, was meine Freundin sich gewünscht hatte, hat sie manifestiert. War unfassbar. Ich konnte es überhaupt nicht glauben. Dann hieß dieses Hotel auch noch Falkensteiner. Dazu muss man sagen, dass ich und meine Mutter und meine Schwester leben beide in Falkenstein. Und ich bin auch in Falkenstein als Kind aufgewachsen. Also ich bin Falkensteinerin. Und dann kommen wir zu einem Wellnesshotel, 5 Sterne, das auch noch Falkensteiner heißt. Ich konnte es alles überhaupt nicht glauben. Es war unfassbar. Und dann sind wir, konnten wir einchecken, haben dort auch gut übernachtet. Wir hatten dann an der Rezeption erfragt, ob wir denn am nächsten Tag auch frühstücken würden. Da meinen sie nein. Also wir würden um 7 Uhr von dem Bus abgeholt werden und vor 7 Uhr gäbe es kein Frühstück. Es tut ihnen leid, aber vor 7 gäbe es kein Frühstück. Das fanden wir dann schon ein bisschen bedauerlich, weil dieser Wunsch ging ja dann offensichtlich nicht in Erfüllung von meiner Freundin. Und so sind wir dann am nächsten Morgen um 6:45 zur Rezeption gekommen und dann sagte er, Sie können doch frühstücken, das Frühstück ist schon bereit. Und dann haben wir uns schon auch ein bisschen geärgert, weil hätten wir das gewusst, wären wir natürlich früher gekommen und dann sind wir in den Frühstücksraum und dann war das einer der tollsten Frühstücksbuffets, die ich überhaupt je erlebt habe. Also alles und total schön hergerichtet. Ja, also ein 5-Sterne-Frühstück, Buffet. Und dann mussten wir uns aber leider beeilen, weil wir um 7 Uhr dann schon bei dem Bus sein sollten. Haben dann ganz schnell gefrühstückt, aber immerhin, es hat bis jetzt alles eingetroffen. Leider mussten wir dann auf den Bus dann noch warten. Und beziehungsweise sind fast in den falschen Bus eingestiegen, weil nämlich diese Wallfahrtsortgruppe tatsächlich nicht mehr an den Flughafen gebracht werden sollte, sondern die hatten das so organisiert, dass der Bus sie direkt nach Medjugorje gebracht hat, damit sie gar nicht erst nach, weil Medjugorje liegt auf dem Weg nach Dubrovnik, von Zadar aus gesehen. Und und die Tochter von meiner Freundin, die ist schon in diesen Bus eingestiegen, bis wir dann festgestellt haben, dass das ja gar nicht unser Bus war, sondern der für die Wallfahrtsortgruppe. Also das wäre auch fast eingetreten, was meine Freundin die ganze Zeit schon vermutet oder die Sorge gehabt hatte, dass wir womöglich mit der Wallfahrtsortgruppe nach Medjugorje fahren. Also es war echt ein unglaubliches Erlebnis. Und wir sind ja auch immer noch davon ausgegangen, dass wir zum Flughafen gebracht werden, um danach von Zadar nach Dubrovnik zu fliegen. Und da es aber keinerlei Informationen gab, haben wir immer noch auf unseren Bus gewartet. Das hat dann noch eine Stunde gedauert. In der Zeit hätten wir in Ruhe frühstücken können, wenn wir das gewusst hätten. Und sogar noch Wellness wahrscheinlich machen können. Aber gut, und dann kam unser Bus und dann hieß es, nein, nein, also sie führen nicht zum Flughafen, sondern wir würden mit dem Bus, das war so ein kleiner Bus, weil wir waren dann nur noch zu acht. So ein kleiner Bus wurden wir dann nach Dubrovnik gefahren. Und und dann hat die Reise ein gutes Ende genommen, aber wir sind tatsächlich dann 18 Stunden später angekommen als geplant. Wir hatten wundervolles Wetter dann gehabt. Der Wind hatte dann auch nachgelassen. Es war strahlender Sonnenschein, wunderschöne Strecke an der Küste entlang. Also es war dann auch wirklich richtig schön, aber die Fahrt hat schon auch, ja, wie gesagt, 6 oder 7 Stunden gedauert. Und mein Sohn war dann aber, das war so süß und so lustig, der war, wie gesagt, total genervt, der wollte nur noch ankommen. Und dann hat er nur zu uns gemeint, mit euch verreise ich nie wieder, weil immer irgendetwas passiert. Ja, dazu kann ich nicht mehr sagen. Das ist so. Mit dieser Freundin passiert immer irgendetwas. Ja, ist doch heute eine etwas längere Episode geworden. Das war eine der Geschichten, Reisegeschichten, die mein Leben schrieb. Ich habe noch ganz, ganz viele andere Reisegeschichten. Vielleicht erzähle ich irgendwann mal auch von den anderen, die ich so erlebt habe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und bis zum nächsten Mal.